damals, als Gary Vee seine NFTs zu Spielzeugen gemacht hat. Und es im Endeffekt natürlich vielleicht auch so rein aus dem spekulativen Gedanken da abgab vom Floor Price. Aber im Endeffekt, wenn jetzt mein V-Friends-Charakter genutzt werden würde, ich ja eigentlich nichts davon habe, außer zu sagen zu können, dieses Spielzeug, was jetzt bei das Spielzeug, was jetzt bei Toys R Us steht, das ist mein NFT, Leute. Ich besitze dieses NFT. Ich weiß halt nicht. Da gibt es diese Connection noch nicht so. Aber ich glaube, da sind wir einfach auch noch nicht an dem Punkt, wo genau das und dieser Übergang und diese Connection ausgereift ist. Aber long story short, in einer Marktphase wie dieser, eher diesen Weg zu gehen, als zu sagen, ja, wir machen jetzt weiter einfach Community-native Web3-Themen. Und zwar nicht auf so einem Frank Degots-Level, sondern auf einem Level, wie es 2021, 2022 gesehen, weil ich glaube einfach nicht, dass es funktioniert. Und um diese ganze Marke weiterhin am Leben zu halten, müssen eben auch NFT-Projekte diesen Weg gehen. Und ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, aber wir hatten jetzt auch schon von zwei größeren NFT-Projekten einfach die Pitch-Decks auf dem Tisch. Also, dass die jetzt auch Geld raisen. Tell me more.
Dieses Ringlicht ist ultra leicht zu transportieren. Du kannst es einfach so abschrauben, in die Tasche rein. Oder ich habe auch so einen alternativen Handyständer.
Ich weiß, ich habe das auch bisher immer mitgenommen, dieses Ringlicht. Aber ich habe gepackt, als würde ich für 2 Wochen verreisen. Und da hat dieses Ding einfach nicht mehr, ich wollte es nicht kaputt machen, es hat nicht mehr reingepasst. Ich finde, ein Mikro ist, wenn ich priorisieren muss, dann ist natürlich safe. Das Mikro und die cleane Stimme dann ein Stück weit wichtiger. Aber ja, ich weiß, ansonsten habe ich es immer dabei, Marvin. Promise.
Weil sonst, Vicky, gehen unsere Clips nicht viral, wenn wir dann die Content-Maschine anzünden. Ach. Ich glaube nämlich, die meistgesehenen TikToks, als wir das mal einen Monat getestet haben, 2, waren schon die mit sauberer Videoqualität, wo man zumindest den ganzen Oberkörper von dir sieht und nicht so den halb abgeschnittenen Kopf. Aber ich habe es auch nicht besser gemacht. Bei mir fehlt der Mikrofonständer. Ja. Im Remote-Setup in München. Du bist gerade wo? Südtirol, hast du gesagt?
Ja, ich bin in der Nähe von Bozen. Wir hatten tatsächlich mal eine Studienfahrt hierher, deswegen wurde mein Herz ganz warm. Ja, bin hier gerade in Südtirol und schaue, wenn ich jetzt hier zu meiner Rechten schaue, in die Berge, wenn ich zu meiner Linken schaue, auf die Felder. Wir haben ein schönes Apartment, weil es ist auf beiden Seiten offen. Und ja, es ist echt sehr, sehr beautiful hier. Bisschen abschalten. Mach ich auch nicht oft.
Bisschen abschalten? Nee, das klingt nach einem Novum.
Ja.
Geil. Ja, ich habe auch eine Instagram-Story gesehen bei dir mit aus dem Bett heraus mit der Sicht in die Südtiroler Traumlandschaft.
Es ist beautiful, es ist wirklich beautiful.
Ist das Crypto-Money, was das bezahlt? Oder wie kommt es zustande?
That's my personal money.
Ah, scheiße.
Ja, und gut. Du bist in München, ne?
Ich bin in München beim Kunden zu Besuch, die gerade gestern ihre Seed-Runde announced hatten. Und auch spannend, direkt 2 Offices, ein Riesenrad als Meetingraum hier. Da gehst du einfach rein, halbe Stunde, hast einen Tisch drin, Kaffee, Wasser, Meeting-Monitor und machst auch eine halbstündige Runde. Das ist hier in München im Werk 1. Das soll so ein bisschen das Silicon Valley in Bayern sein. So das Startup-Hub in München.
Krass, okay. Ich kann mir unter dem Riesenrad nichts vorstellen, aber ich bin mir sicher, du schickst mir bestimmt noch irgendwie ein Bild, weil das
versprochen. Aber ja, Web3 NFTs war nicht wirklich das Thema gestern beim Event, glaube ich, kaum jemand hat dazu gesprochen. Ist natürlich auch im Climate-Tech-Bereich. Wie ist es in Südtirol? Hast du da mal jemanden über NFTs sprechen hören?
Bisher noch nicht. Ich muss mich noch an den Dialekt gewöhnen. Das Einzige, worüber hier die Leute sprechen, ist, in welchen Weinbergen man am besten Wein kosten kann. Und die Tatsache, dass wir die ganze Zeit einem Wirbelsturm entrinnen, das ist mein Resümee aus den letzten 24 Stunden.
Hast du dich mal informiert über dieses Wein-NFT-Projekt?
Du, welches von denen? Es gibt einige.
Sag mir das Geilste.
Ich glaube, das, was es zumindest im deutschsprachigen Raum am längsten gibt, ist das vom 30-Acker. Falls du das meinst, die, wenn ich es richtig verstanden habe, storen dein Wein einfach über eine gewisse Zeit, aber du hast durch die Verknüpfung eines NFTs einen Anspruch darauf oder zumindest schon mal das Ownership und kannst eben auch diese Ownership dann eben verkaufen, traden, whatever und kannst dann mit dem NFT auch ab dem Zeitpunkt, an dem der Wein A reif ist oder B was auch immer du sonst noch gelagert damit machen möchtest, den zu dir schicken lassen, das NFT dazu burnen, wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe. Aber so habe ich den Case verstanden. Und dann habe ich noch eins, deswegen habe ich gefragt, eins gesehen von, die haben mit World of Women gepartnert, also auch okay. ein NFT-Projekt, was es schon super lange gibt. Das habe ich auf dem NFC-Summit in, Summit in Lissabon gesehen. Da weiß ich aber nicht, was der Case ist. Also ist wahrscheinlich sehr oft sehr ähnlich. Also entweder du hast bei Wein den Case, dass du den lagern kannst und Ownership vorher schon abgeben kannst. Oder der ganz klassische Fall, kaufen Wein und kriegen NFT dazu und sei Teil der Community. Also ich glaube, das ist immer so the lowest hanging fruit. Oder Partner eben mit einem NFT-Projekt und mach irgendwie deinen eigenen Wein. Also bestimmt so ein Prinzip, wie es Metabrew auch hat mit ihrem Bier.
Genau, da hatten wir auch ein Interview mit dem Founder von Metabrew. Mhm. Also guckt euch das gerne an, wenn ihr da Interesse dran habt, wie wahrscheinlich die coolste Bier-NFT-Brand das Ganze umsetzt. Ja, ansonsten zu Wein-NFTs. Ich habe auch noch mal ein bisschen Research gemacht, was man denn hier überhaupt machen kann. Und ich denke, so ein interessanter Use Case, was schon ein bisschen angesprochen ist, dass du eigentlich ja Rechte für einen Weindrop sozusagen schon sicherst, bevor der Wein fertig produziert ist. Gell? Ja. Also eigentlich so, du investierst eigentlich in die Zukunft eines Weines, des neuen Drops 2023 Montepulciano und holst dir den NFT für die First Rights zum Wein. Oder natürlich eben auch hier wieder Collectibles, einfach digitales Duplikat vom physischen Wein. Und das kannst du bis zu einem gewissen Grad auch als Proof of Ownership nutzen. Aber vielleicht ist es dann auch einfach, ja, wie gesplittet vom physischen. Wir haben ja eigentlich die zwei Use Cases immer, auch mit Physicals oder Fidgetals.
Fidgetals. Ich habe aber letztens von Max gelernt, dass es da einen neuen Begriff für gibt. Ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf. Aber
ja, bitte, weil du siehst ja, wie ich struggle mit Fidgetals. Auf jeden Fall, ja, entweder hast du einen Schuh mit einem NFT dran gekoppelt und dann burnst du vielleicht ein NFT, um dann den Schuh zu kriegen. Das ist ja ein Approach, ein Ansatz. Oder eben der NFT lebt weiter und hat vielleicht Eigenswert als Statussymbol oder Collectible. Und das kannst du halt auch beim Wein-Thema so umsetzen. Ja, Wein-NFTs. Ich würde auf jeden Fall mich damit auseinandersetzen oder würde auch partizipieren, wenn es da mal einen geilen Drop gibt. Bin eher der Wein als der Biertyp. Du hast gesagt, du machst heute eine Weintour. Kannst du ja mal fragen, ob sie sich schon mal mit einem NFT-Drop auseinandergesetzt haben heute.
Das ist so nerdig, wenn ich das jetzt hier mache. Aber ich werde es im Hinterkopf behalten, das dann auf jeden Fall.
Und pack deine Sprechstimme aus, so, hello, das ist Victoria Klich. Und dann.
Ich mache einen Podcast. Habt ihr schon mal von NFTs gehört?
Tja. Am besten noch auf Deutsch. In Südtirol spricht man Italienisch, gell?
Viele sprechen Deutsch. Also zumindest hier, wo ich gerade bin, jeder kann Deutsch sprechen oder Italienisch. Die sind voll viele Polen, habe ich irgendwie auch jetzt gemerkt, aber. Back to the roots.
Cool. Okay, und auch back to another episode. In diesem Sinne, herzlich willkommen, liebe W3-Freunde. Marvin hier mit einer frischen Dosis Web3-Goodness. Mit mir dabei Vic-Chick 030, aka Web3's Most Wanted LinkedIn-Influencerin. Und neuerdings auch, available for bookings, um auf der Bühne zu stehen. Ich weiß, also wenn ihr in der Pre-Seed-Stage seid eure Startups, dann ist es wahrscheinlich zu teuer für euren Event, die Wiki. Aber an die ganzen Corporates bucht sie. Bald auch bei der Sparkasse auf der Bühne, darf man das schon verkünden?
Yes, yes. Die haben einen Metaverse-Gipfel tatsächlich in Hamburg während der Blockchains. Das hat sich so gut für mich angeboten, jetzt am kommenden Mittwoch. Und das ist deren erster Metaverse-Gipfel. Ich bin super gespannt, denn ohne wirklich zu wissen, was auf mich zukommt, bin ich auf jeden Fall in einem Panel mit nur Bankern.
Perfekt.
Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, perfekt, lieben wir doch. Aber finde ich auch super, dass man dem ganzen Thema auch Raum und, also wirklich Spielraum und Diskussionsraum gibt. Bin mal gespannt, was da auf mich zukommt und kann dann natürlich die ganzen Side-Events und die Blockchains selbst mitnehmen. Was sich für mich einfach super angeboten hat. Also Shoutout Sparkasse, danke dafür.
Noch kein Sponsor vom Podcast, vielleicht ja auch ein Thema. Kannst du ja mal fragen, ob sie da Bock drauf hätten.
Ich bin sowieso dann auch im anderen Kontakt. Ich meine, wir haben ja so viele verschiedene Sachen, die für Kooperationen möglich sind. Und Podcast ist auch geil.
Kann ich mir auch mal eine Weintour leisten in Südtirol. Ja. Okay, das heißt, du hast viele Speeches. Dann, glaube ich, letzte Woche auch schon ein bisschen dazu gequatscht. Mhm. Auch im Rahmen von der heutigen Episode. Wir wollen ein bisschen über das letzte halbe Jahr quatschen. Also es ist so ein Recap-Format, wo wir so die prominentesten Headlines und Geschehnisse durchsprechen. Und im Zuge dessen würde mich vielleicht vorab nochmal interessieren, Vicky, du bist jetzt viel auf der Bühne gewesen, hast auch Masterclasses gemacht, Web3, XAI, hast du letztes Mal gesagt, eben so dieses Deepfake-Thema ist sehr spannend. Gegebenenfalls aber auch eine neue Infrastruktur des Internets, die jetzt auch entsteht. Gab es nochmal irgendwelche Nuggets so ein bisschen zum Zeitgeist und wo wir uns gerade hinbewegen und was gerade passiert? Was sind so die aufregendsten Projekte im Web3-Space zurzeit?
Ich finde, dass, also A, der Grund, warum, und das habe ich in der letzten Podcast-Episode auch schon erwähnt, ist, warum AI auf einmal so eine wichtige Rolle auch für diese ganzen Web3-Themen spielt, ist, dass ich schon merke, auch bei all der Research, bei all den Sachen, die ich höre und sehe, dass durch AI eben nochmal ein neuer Blickwinkel für Web3-Use-Cases entsteht, im Sinne von wirklich Sachen verfolgbar machen, transparent, woher kommt eine gewisse Information, wurde sie von AI verändert irgendwo auch und wie kann ich sicherstellen, dass bei all den Output, den ich jetzt sehe im Internet, dass da ein Mensch dahinter steht oder eine AI und das natürlich jetzt nicht aus dem Grund, wenn man sagt, ich produziere mal ein Bild mit Midjourney, glaube ich nicht, dass es so relevant ist, immer zu wissen, okay, ist da jetzt eine AI hinter oder nicht. Würde ich jetzt bei Photoshop auch nicht wollen, also wenn ich bei Photoshop was verändere und das dann als mein Bild rausgebe, dann habe ich es ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise immer noch gemacht. Da geht's vor allem im AI-Bereich mehr um tiefere Themen, wie wenn du eben Deepfake-Videos oder Content siehst, der vor allem auch polarisierend ist, da den Unterschied machen zu können. Und da hatten wir auch das Beispiel von WorldCoin. Da wird sicherlich auch in Zukunft noch viele andere Unternehmen und Ideen geben, die in solche Richtung gehen. Was ich aber sonst, um auch einfach mal reinzustarten und zusammenzufassen, was mir aufgefallen ist in den letzten 6 Monaten, dass NFTs, also diese ganze Technologie hat nochmal so einen ganz anderen Engel bekommen. Es geht meiner Meinung nach so lange nicht mehr um das klassische, ich trade und flippe und ich möchte etwas besitzen, was super selten ist. Das ist immer noch, spielt immer noch eine Rolle. Aber das, womit wir uns im Podcast, im Newsletter und in meiner Umgebung, es geht jetzt viel mehr wirklich um, wie integriere ich diese Technologien und das, was diese Technologien als kulturellen Wandel mit implizieren, in den Alltag rein. Also du hast wirklich dieses ganze Virtual Fashion, Virtual Assets, losgelöst von, es gibt nur 10.000 Stück davon, sondern erstmal nur Virtual Assets. Nike-Paradebeispiel, jetzt auch mit dem Announcement mit Fortnite, was relativ frisch ist, dass die sich da mit Dot Swoosh auch platzieren und dann Virtual Air Max in diese ganze Storyline und Welt einpacken. Das hat auf den ersten Blick nichts mit dem zu tun, womit wir uns vor einem Jahr beschäftigt haben. Kein Decentraland, kein Buy with Crypto, sondern das ist einfach cool. Und das merke ich auch bei vielen, vielen Brands, dass die sich im Gegenteil eigentlich nicht zurückziehen, sondern eher umschiften in ihre Storyline. Klar gibt's Aussetzer, in Anführungszeichen, wie Louis Vuitton, die eine soulbounded Box für knapp 40.000 Euro oder Dollar released haben, die eigentlich keinen Mehrwert hat, außer dass du das physische Piece dafür auch noch bekommst. Aber ich finde, auch da muss man unterscheiden, das sind Luxury-Brands. Die werden auch weiterhin im Digital-Asset-Bereich Luxury bleiben. Und alle anderen finden einfach genau denselben Engel wie im echten Leben. Und zwar Consumer, Lifestyle, irgendwie coole Dinge. Und das ist somit das, was mich am meisten freut, was ich beobachtet habe. Und das Spannende, denn, und das ist auch mein letzter Punkt dazu, ich bin da auch mal auf deine Meinung gespannt, wir hatten ja diese Team-Offsite letztes Wochenende und ich persönlich habe auch nicht viel Zeit, mich immer in alle möglichen NFT-Projekte und Jobs A einzulesen und B reinzukaufen. Aber wir alle saßen irgendwann am Lagerfeuer, ausnahmslos alle, und haben unsere Virtual Sneaker von Dot Swoosh verglichen. Jeder hat welche gekauft, von 1 bis 4, es war alles mit dabei. Teilweise haben wir die zusammen geöffnet, teilweise haben wir verglichen. Dann haben wir darüber gesprochen, welche rare sind und welche nicht. Und es hat irgendwie uns alle angesprochen. Und das ist jetzt nicht der klassische NFT-Drop, weil man hat die ja für knapp $20 mit einer Kreditkarte gekauft, ist zwar auf Polygon gemintet, davon kriegt man aber eigentlich nicht wirklich was mit. Sondern es geht wirklich um, ah, hier ist was Cooles, Neues, wir können es sammeln, was kann man damit machen. Ist echt schon sehr nice. Also da hatte ich voll den Aha-Moment, als wir da alle am Lagerfeuer saßen und unsere verdammten Schuhe verglichen haben, für die wir $20 ausgegeben haben. Es war schon sehr, sehr interessant und würde damit jetzt erstmal ins Thema starten und vielleicht auch vor allem aus deiner Perspektive, der natürlich schon tiefer im Web3 drin ist, aber nicht so tief wie ich, was du so mitbekommen hast oder was du so wahrgenommen hast in letzter Zeit.
Also ich muss sagen, auffällig für mich ist eben, dass im Alltag ich kaum Berührungspunkte habe mit NFT-Projekten, die jetzt irgendwie mein Leben verbessern, sondern es ist eher, dass ich immer wieder reingezogen werde durch neue Announcements, durch größere Brands, die was machen. Aber ich jetzt zumindest als Zielkunde noch nicht wirklich Anwendungspunkte gefunden habe, außer dass mein Profilbild ein unemployable NFT ist und ich ein paar .eth-Domains kaufe hier und da. Und entsprechend, ich sehe immer noch mehr so ein bisschen die Infrastruktur als das Aufregende, das was, wo ich sage, wenn wir da jetzt auch Applikationen drumherum bauen und so eben auch Proof of Human und gegebenenfalls auch unseren sozialen Graphen, also unsere Social Media Handles besitzen und so eigentlich unsere Followings gegebenenfalls auch mitnehmen können, irgendwann mal auch sagen können, hey, der Content kam wirklich von mir, das ist die Proof. Das sind die Dinge, die mich gerade begeistern. Aber auch, weil wenn auch immer ich ein Projekt mitbekomme, ich einfach zu spät bin, um überhaupt zu partizipieren. Also dort swoosh hatte ich mich nicht davor auf die Whitelist eingetragen. Das sind so diese Kleinigkeiten, wo du halt am Ball sein musst, um überhaupt auch da mitzumachen. Aber ich stelle mir halt dann vor, okay, am Lagerfeuer eben, das ist auch ein Wert davon, man hat was, worüber man sprechen kann, ist natürlich auch tief drin. Ihr macht das als Job, ihr macht das for a living. Klar, guckt ihr euch dann das auch gemeinsam an. Die Frage ist natürlich jetzt, okay, jetzt werdet ihr nochmal diesen Nike NFT nutzen, bis auf Weiteres? Was passiert jetzt danach? Was ist die Utility? Also entsprechend, ich sah auf jeden Fall Luxury als einer der Bereiche, die sehr spannend waren. Gerade wenn du jetzt ein physisches Objekt eben an diesen raren NFT auch koppelst und das eben so wirklich auch als Asset siehst, als Virtual Asset. Und gerade eben auch für Luxury-Marken, wo es darum geht, dass du eben limitierten Supply hast, passen NFTs natürlich wunderbar rein und machen unglaublich viel Sinn. Und ich meine, da gab es ja auch Tiffany's mit den CryptoPunks dazumals mit der Aktion. Und das passt einfach sehr gut in den Zeitgeist. Von dem her, ich nehme wieder so ein bisschen wahr, dass NFTs wieder cooler werden, wieder mehr akzeptiert werden und es weniger jetzt um die schnellen Scams geht, sondern halt wirklich um Vibes, um Memes, um Prestige, um Status. Und das hat seinen Platz, aber ist natürlich jetzt für mich aktuell beispielsweise nicht die Prio, wo ich jetzt sage, okay, das ist eher das Infrastrukturthema, was mich aufhypt. Aber du hast Louis V angesprochen mit den Soulbound Tokens und vielleicht da als Use Case auch. Warum war das ein Fail oder was fandest du nicht so geil daran?
Nee, es ist kein Fail. Ich glaube, das hat bei jedem, der sich kurz damit beschäftigt hat, nur kurz so ein Oha, machen die das wirklich? Denn das Erste, was die Leute denken, also wenn du Soulbound Token liest, und das hatten wir haben doch letzte Woche auch über diesen Footlocker-Case gesprochen, wo es ja auch hieß, okay, das sind keine NFTs, die zum Traden anregen sollen. Weiß gerade nicht 100%, ob das auch Soulbound Token sind, aber das impliziert meistens ein Soulbound Token, also ein Token oder ein NFT in dem Fall, den du bekommst, der aber dir und deiner Wallet oder deinem Profil zugeschrieben ist und eben nicht auf irgendwelchen öffentlichen Marktplätzen oder grundsätzlich gehandelt oder geswitcht werden kann. Das heißt, das Erste, was die Leute sehen, wenn sie das lesen, ist, okay, ich zahle jetzt hier $40,000 und bekomme ein Digital Asset, das ich nicht weiterverkaufen kann. Also bist halt komplett daran gekoppelt und schon irgendwie komisch, weil es passt auch gar nicht zu dem, was NFTs in der Regel verkörpern, vor allem, wenn es um so viel Geld geht. Aber nichtsdestotrotz bekommen halt alle Holder wirklich auch ein physisches Replikat davon und können damit eben auch weitere Louis Vuitton Products, Experiences, Events mitnehmen. Weiß jetzt halt nicht, also lass es mich so nennen. Am Anfang dachte ich, was ein Blödsinn. Jetzt mittlerweile denke ich mir, klar, es wird halt einfach genau die Zielgruppe von Louis Vuitton angesprochen, die dann auch Bock hat, das zu behalten, Bock hat, da weiter mit zu partizipieren Und die ziehen einfach alle Leute, die nur diesen Trading-Gedanken haben, erstmal komplett aus dem Rennen. Weil das, also keine Ahnung, vielleicht kannst du maximal die Wallet verkaufen, fällt mir gerade auf. Aber auch bei Soulbound-Token bin ich nicht zu 100% sicher, wie das mit den Wallets funktioniert. Und wer verkauft schon seine, I don't know, ist super kompliziert. Aber ja, leben das dann so ein Stück weit mit weiter. These ist auch ehrlicherweise, ich hätte jetzt gedacht, alle versuchen gerade so ein bisschen den Ball flach zu halten im Zusammenhang mit der SEC und was eigentlich erlaubt ist und was nicht. Weil es auch in den USA erlaubt ist, diese zu erwerben, dachte ich, okay, die versuchen einfach zu vermeiden, dass das auch irgendwie noch unter, ich sag mal, die Anklage der SEC fällt, aber das ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt und sehr weit hergegriffen. Deswegen, ich finde es trotzdem irgendwie cool. Ich kann es mir halt absolut nicht leisten. Ich würde es mir niemals in meinem Leben kaufen, aber ich bin auch nicht die klassische Louis Vuitton-Customerin.
Und die ist auch ein Gedanke, der mir jetzt aufgekommen ist. Du kannst halt auch nicht erwarten, dass jetzt du als Brand jemanden für dich gewinnst, nur weil du ein NFT machst. Aber die, die schon Fans sind, dann über ein NFT nochmal näher an dich ranzuholen, da ist natürlich auch wieder die Magie. Und ich muss jetzt gerade, also das Louis V-Beispiel nochmal erklärt hast, auch für mich realisieren, eben, ich bin jetzt kein Louis V-Fan, also ich habe kein Louis V-Piece, ich habe mir nie irgendwie gedacht, ich muss jetzt was von Louis V kaufen oder ich verfolge das auch aus Interesse vielleicht, wie jetzt Marketingkampagnen oder wie das neue Werbebanner ausschaut, aber viel mehr ist da für mich nicht drin. Wohingegen, wenn ich jetzt zum Beispiel Dime, das ist die Marke, die ich hier trage aus Montreal.
Hast du jemals weißt, was anderes getragen in diesem Podcast? Ich glaube, man könnte so einen Counter machen. Wie oft hat Marvin Dime getragen? Machen. Ich würde das so gern wissen.
Ja, müssen wir wirklich mal starten. Auch auf den LinkedIn-Bildern, gell? Ist halt eine Marke, die feiere ich. Ich habe mir so gesagt, okay, da bin ich jetzt ein Fan von. Die Geschichte gefällt mir. Es gefällt mir, wie es ausschaut. Und da gönne ich mir immer gerne mal was Neues von. Und wenn jetzt die zum Beispiel sagen, wir machen einen NFT-Drop, der erstmal auf der Blockchain schon mal beweist, dass du hier ein Holder bist, ein Dime, you know, number one Fan bist und gleichzeitig noch Zugang hast zu Drops, bevor sie rauskommen, vielleicht mal an eine Office-Party in Montreal eingeladen bist, wo, sagen wir, 100 Tickets reserviert sind für NFT-Holder. Dann wird es spannend und dann würde ich mich auch damit auseinandersetzen und dann würde ich sowas halten wollen. Das heißt, das zeigt auch wiederum eigentlich, wie geil es wäre, sofern dann auch die Brands, die du halt feierst, das machen. Und aktuell, die großen Luxury-Brands sind nicht die, die mich abholen, aber es zeigt ja auch wiederum das Potenzial für jegliche Brands, hier auch ihre Fans mit reinzunehmen. Und da ist, glaube ich, eben, ich habe vorher von Infrastruktur gesprochen, im Sinne von fast schon ein bisschen mehr decentralized Social Media und so Proof of Human.
Aber da musst du kurz unterbrechen, da sind wir doch noch viel weiter von weg als das, was du gerade aufgezählt hast.
Safe. Und das ist genau das Thema. Native Integrationen in die Plattformen, die wir halt schon nutzen, wären jetzt gerade der nächste Schritt, auch um es in mein Day-to-Day-Leben mit reinzubekommen. Also wenn jetzt Instagram das NFT-Feature beibehalten hätte und du bei Twitter auf einmal noch mehr machen kannst und die ganzen Plattformen, die wir sowieso Tag für Tag nutzen, wenn es da möglich wird, diese Web3-Applikation mit reinzunehmen, die virtuellen Assets zu hinterlegen, zu traden, dann ist es auch auf einmal relevanter wieder. Und ich bin gespannt, was es braucht, um dahin zu kommen und wie der Weg dahin ausschaut. Ich meine, Zack eben war schon länger offen für das Thema, hat jetzt das NFT-Feature erstmal wieder gekillt, ist dafür all-in on Metaverse und all-in on Jiu-Jitsu. Ganz random Side, dass du das mitbekommen. Elon Musk versus Nein. Mark Zuckerberg?
Nein.
Die werden ein Cage-Fight machen. Mark Zuckerberg wird gegen Elon Musk im Käfig antreten, UFC-Style. Haben das beide bestätigt. Und zwar hat es angefangen, so ein, ich weiß nicht, irgendein Twitter, ich habe Marco Mafal oder so, hat getweetet, ey, Mark Zuckerberg, so ist ja voll der Jiu-Jitsu-King, der könnte irgendwie Elon auseinandernehmen oder sowas, oder die müssen doch mal irgend sowas machen im Käfig. Und dann hat Elon kommentiert, ja, von mir aus, lass uns full on MMA gehen, wenn wir schon kämpfen. Und dann hat Mark Zuckerberg eine Instagram-Story gepostet, send location. Und das ist genau das, was dazumals Khabib gegen McGregor gemacht hat, um ihn herauszufordern. Und jetzt haben die bestätigt, dass sie gegeneinander antreten werden in einem UFC-MMA-Kampf.
Das glaube ich nicht. Also wenn das passiert, super, aber das ist schon echt sehr dämlich.
Es klingt nach Simulation. Und Ich habe dann auch gesehen, es gab schon mal so einen Case, wo die Airline Southwest, die hatte irgend so einen Namen oder ein Wording, irgendwas gebrandet, nutzen wollen. Und da gab es aber eine andere Airline, die gesagt hat, nee, wir ownen das, wir ownen die IP, das könnt ihr so nicht nutzen. Und dann, das war so ein legendärer CEO von Southwest, voll tätowiert, richtiger Charakter, hat dann zugesagt, dass er ein Arm-Wrestling-Match, also ein Armdrücken machen würde gegen den CEO der anderen Company. Und dann haben die wirklich live, er mit einer Zigarette im Mund, einen Armdrücken-Wettbewerb gemacht um diese IP-Rechte. Southwest-CEO hat da verloren, das Armdrücken. Aber ich meine, dass sie dann trotzdem einfach irgendwie Charity-Donations gemacht haben und wirklich dann auch über die nächsten Jahre richtig diesen Vibe auch ausgeschlachtet haben und das auch vermarktet haben als Teil der Southwest-Identität. Und jetzt bahnt sich das eben an zwischen Twitter versus Instagram, beziehungsweise Meta.
Das ist auch ein echt krasser Marketing-Move, ne? Also machen die ganzen Brands ja auch auf TikTok. Genau das Gleiche. Yeah. Also Deutsche Bahn gegen ProSieben oder sowas habe ich schon so echt oft gesehen. Ja, das ist so abgefahren. Also es hat jetzt ein bisschen weniger mit dem Move zu tun, aber auch irgendwo die Positionierung von Marken oder die Innovationskraft, die sie aufbringen müssen, um auch für alle möglichen Zielgruppen, primär die jüngeren Zielgruppen, eine gewisse Relevanz beizubehalten. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das hat ja auch dieses ganze Metaverse, diesen ganzen Metaverse-Hype vorangetrieben. Auf einmal wollten alle was im Metaverse machen, weil sie halt dachten, okay, das ist da, wo die Kids dann abhängen, wo wir sie treffen, ohne wirklich eine passende Infrastruktur, eine Strategie dafür zu haben. Aber ich glaube, da versuchen verschiedenste Brands eben auf verschiedenen Wegen zu polarisieren, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das auch eine Auswirkung, also jetzt zurück zu Elon und Mark Zuckerberg, auf den Markt hat. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt den Kryptomarkt, außer Dogecoin, aber
der Share-Price von Meta und Twitter wird direkt beeinflusst, proportional.
Du kannst, also das Bescheuerte daran ist ja so, wahrscheinlich die Krypto- und Web3-Welt wird sich da auch sicherlich in irgendeiner Art und Weise draufstürzen. Genauso wie, und das wurde mir heute Morgen geschickt, es gibt mittlerweile sogar BlackRock-NFTs. So, einfach nur BlackRock, nicht von BlackRock, nein, okay. Einfach nur von wegen, okay, nein, 999 BlackRocks to be filed for the ETF, BlackRock has no affiliation with any token sale, einfach aus Prinzip, und das Total Volume ist schon bei über 300 ETH, das heißt einfach Momentum nehmen und das dann irgendwie in Web3-Verpackung packen und damit rumspielen, und das funktioniert ja genauso wie Meme-Coins auch funktionieren. In irgendeiner Art und Weise.
Und das lebt ja alles von Aufmerksamkeit. Das ist wirklich das Aufmerksamkeitsspiel, die Attention Economy, wie es auch gerne genannt wird. Und so ein Kampf zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg sorgt natürlich für Aufmerksamkeit. Genauso wie ein Kampf zwischen ProSieben und der Deutschen Bahn für Aufmerksamkeit sorgt. Ich wäre tatsächlich jetzt gerade Stand heute eher auf ProSieben-Seite, nachdem ich gestern von Berlin nach München ein bisschen Struggles hatte. Aber auch ein Beef, der stattfindet gerade, ist My First Million gegen All In und meine zwei Favorite Podcasts. Da hat Sean Puri gegen Jason Kalanakis auf Twitter ein bisschen rumgestichelt. Und das heißt, auch die Podcast-Größen beefen sich jetzt ein bisschen online. Und wiederum, ein bisschen extra Aufmerksamkeit schadet wohl keinen der beiden Podcast-Formate. Ja. Das heißt, Vicky, vielleicht müssen wir uns auch einen Endgegner oder einen ersten Gegner, einen ersten Rivalen aus der deutschen Podcast-Szene suchen. Alles Coinismus, wir sagen euch den Kampf an.
Nein, sagen wir nicht. Wir machen gerade ein Gewinnspiel mit denen. Wir dürfen denen noch nicht den Kampf absagen.
Yeah, hier kommt wieder die Compliance kommt aus dem W3-Ecosystem. Machen Sie den Strich durch die Rechnung.
Ich würde lieber Aufmerksamkeit anders nutzen, als das irgendwie so negativ behaftet durch Beef, obwohl das auch manchmal lustig sein kann.
Einer, der Aufmerksamkeit sehr gut checkt, auch viel polarisiert. Und jetzt haben wir also erstes Thema, Überthema war jetzt ein bisschen Luxury. Wir haben gesagt, da geht viel. Die Luxury Brands nutzen das für sich. Es ist ein Marketing-Vehikel, es ist ein Scarcity-Vehikel, es ist ein Vehikel, um jüngere Zielgruppen anzusprechen und jetzt eben auch verknappte Güter und Assets mit Wert online digital abzubilden. Das ist so ein bisschen der Luxury-Trend und sicher eine Beobachtung, die wir jetzt auch über die letzten 6 Monate gemacht haben, dass da sehr viel geht. Haben gerade gesagt, eben Gucci, Prada, Louis Vuitton, die machen alle was. Jetzt haben wir ein bisschen über Polarisierung als Zwischensegment gesprochen und was da gerade passiert. Und eine Person, die es auf jeden Fall weiß, auch zu polarisieren und die es geschafft hat, im jungen Alter unglaublich hohe Wellen zu schlagen und ein erfolgreiches, eines der berühmtesten Projekte aufzubauen, ursprünglich auf Polygon, irgendwie jetzt auch auf
ursprünglich auf Solana.
War Solana sogar ganz am Anfang?
Ganz am Anfang Solana, dann jetzt halb Polygon, halb ETH.
Und ein bisschen Bitcoin. Cardinals, oder?
Ordinals.
Ordinals, meine Güte.
That's for sure, ja.
Okay, also die Rede ist von Frank Degots. Das ist auf jeden Fall einer, kann man sagen, der Gewinner der letzten 6 Monate?
Sicherlich, also auch der Grund, warum wir den jetzt auch bewusst mit in diesen Recap genommen haben. Mehr so, ich meine, die ganze Trendwende um Profile Pictures ist ja mittlerweile klar, also das interessiert irgendwie die wenigsten noch. Hochzeit war dann wahrscheinlich 2021 und 2022 relativ krass abgeflacht. Es gibt immer noch diverse Communities, die sich da halten. Ich meine, die Top- oder die sogenannten Blue-Chip-NFTs sind da auch immer noch von Relevanz. Aber das, was zumindest er als Person richtig stark und richtig interessant gemacht hat, ist dieses Community-Ding einfach immer weiter zu spielen und sich nicht an dieser einen Kollektion, die er aufgebaut hat, festzuhalten, sondern wirklich auch als Web3-Natives die anderen Web3-Natives oder Degens anzusprechen und zu sagen, hey, wenn auch immer was Neues passiert, wir sind dabei, so wir geben keinen Fick nach dem Motto und wir polarisieren ein bisschen, hat sich auf Meme-Coin-Hype gestürzt, hat sich auf die wahrscheinlich bekanntesten Blockchains gestürzt, unabhängig von jetzt dem Solana-Ökosystem, quasi hat es gebridged, hat direkt bei dem Bitcoin-Ordinals-Hype aufgesetzt und es gibt sogar einen gesamten Bitcoin-Block, der nur mit Degots ist, alle draufgepackt und haben die Mutant Apes mittlerweile geflippt, weil die wahrscheinlich auch einfach in der Community wirklich viel, viel mehr machen und jetzt, wir haben letzte Woche schon drüber geschrieben, diese Degots-ID machen und was für mich einfach stark heraussticht, ist weniger jetzt, dass ich sage, kauft euch ein Profile-Picture und investiert da rein und seid Teil der Community, sondern einfach nur, wie man auch dieses Community-Leveraging als Projekt, das aus einer schweren Zeit wahrscheinlich gekommen ist und die gibt es auch schon übertrieben lange, immer weiter auf diese Infrastrukturtrends aufspringen kann und sich da eigentlich überall positioniert, weil das ist ja irgendwo auch ein Learning und eine Position, die man weitergeben kann. Also ich finde es super spannend. Ich lese super viel von dem. Es gibt keine andere Persönlichkeit in dem Space, die so eine krasse Präsenz hat, nur auf der Web3-Ebene, also rein auf der Web3-Ebene. Und ich warte jetzt eigentlich eher noch so auf einen Moment, bis daraus irgendeine Animationsserie für Erwachsene wird oder so. Weil das eigentlich schon sehr interessant ist, diese ganze Positionierung und Aufstellung. Und wenn man Richtung IP geht, ich glaube, das könnte jetzt auch gleich im Folgenden das nächste Thema sein, ist das nicht unüblich für Projekte zu sagen, wir möchten das, was wir aufgebaut haben, auch erstmal wieder rückwirkend in die Web2-Welt bringen.
Das scheint auch wirklich so ein großer Trend zu sein, ist wirklich auch die Schnittstelle zwischen Web3 und Medien. Also wirklich, dass auch die ganzen Projekte davon leben, dass sie eigene Medienformate herausbringen, eigene Content-Formate. Und es eigentlich wirklich darum geht, Content rauszuhauen. Und du sagst eben, dass auch bei Degots es so in die Richtung geht, ist eben, dass sie eigene Serien auch publizieren und so eigentlich Wert schaffen. Ist das gerade das, was bei ihnen auf der Roadmap steht?
Genau. Und einfach so, und ich bin einfach gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil die ja auch aus dem 2021er Hype kommen und wo eben die meisten Projekte einfach nicht mehr relevant sind. Die eben noch, ich weiß nicht, wie es wirklich so auf der Volume-Perspektive aussieht, also wie viel da jetzt wirklich getradet wird, aber zumindest landen sie überall immer noch auf jeglichen, weiß nicht, Twitter-Threads oder News-Seiten und man kann einfach lesen, okay, das haben die jetzt gemacht. So, die sind einfach die Ersten, die auf irgendwelche Trends raufspringen als Projekt, als Community und ich warte nur auf den Moment, es gibt jetzt ETH-Scriptions, also dasselbe für wie Inscriptions für Bitcoin gibt es jetzt auch auf ETH. Ich bin mir sicher, die machen da auch direkt irgendwas, ohne es jetzt technisch erklären zu können, außer dass es einem selben Muster folgt, bin ich davon überzeugt, dass die da auch in die Richtung gehen und da was machen.
Eine weitere Person, wenn wir jetzt Frank erwähnt haben, so als eine Personality, also hier auch so ein bisschen Personenphänomene, Personenmarken, Personen, die in den Vordergrund auch gestellt werden als Teil der Projekte, die sie umsetzen, werden Frank Degots. Ich glaube, eine Person, die ich auf jeden Fall nochmal erwähnen würde, hier ist Jack Butcher. der macht so ganz entspannt nebenbei sein Ding und unglaublich auch hohe Wellen. Jack Butcher, da ist der Gründer von Visualize Value, einem Medienphänomen, was auf Instagram gestartet ist, jetzt Hunderttausende, wenn nicht Millionen Leute erreicht über die Grafiken, also die Visualisierungen von Zitaten und Konzepten. Sehr simpel, sehr minimalistisch gehalten. Jack hatte davor auch eine Agentur, hat dann eine Community gelauncht und Kurse verkauft, wie man Dinge visualisiert, also eigentlich ein Designkurs, dann ein Kurs, wie man Kurse macht, Build Once, Sell Twice, unglaublich starker Copywriter und eine Inspiration für viele, mitunter auch für mich, und hat dann auch sehr früh das Potenzial von NFTs erkannt oder auch daran geglaubt, gerade eben auch im Rahmen der Kunst und gerade auch, um den Zeitgeist einzufangen und in Form eines NFTs zu verewigen. Das heißt, er hat dann wirklich auch zum Beispiel dazu, dass Adidas eingestiegen ist in Web3, hat er ein NFT gemacht mit einfach nur WagMe drauf, mit dem Adidas-Logo umgedreht. Und er hat immer wieder es geschafft, relevante Momente, die stattgefunden sind, eben zu verewigen in Form von NFTs, die verkauft, so angefangen Geld zu machen, aber dann eben auch eigene Kollektionen gelauncht und dieses Jahr zum absoluten Hit gesorgt von Checks, dem Checks-Projekt. Das ist natürlich das, womit er jetzt gerade Wellen macht. Ursprung von Checks, ganz kurz, war einfach nur, als Elon Musk den berühmten Blue Checkmark entfernt hatte auf Twitter und stattdessen die Twitter Blue Subscription für $8 im Monat gestartet hat. Und Jack Butcher hat dann darauf basierend eine NFT-Kollektion namens Checks gelauncht. Und das war eigentlich nur, ja, Visuals mit den verschiedenen Checks drauf, verschiedene Versionen und eine sehr spezielle Art oder Form eines Drops. Das müssen wir jetzt hier nicht vertiefen, das guckt euch am besten separat an, wie der Drop verlaufen ist. Aber auf jeden Fall lief das unglaublich gut, ein sehr hohes Trading-Volumen mit unter anderem, glaube ich, zu Zeiten Top 5, Top 10 auf OpenSea. Und hat jetzt vor einem Monat physische Versionen der Checks NFTs bei Christie's, dem berühmten Auktionshaus in New York, ausgestellt.
Das ist so geil, das ist so krass.
Crazy, also aber wirklich.
Ich finde es auch krass, ich kannte den ja, also habe zum ersten Mal von ihm gehört durch einen Freund, der gar nichts mit Web3 zu tun hatte und den jetzt eben noch in diesem Web3-Kontext zu verstehen und was er da macht. Ich finde das super spannend. Und er hat doch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, deswegen habe ich es parallel mal gegoogelt, ja gerade noch so ein neues Projekt, was auch so Checks-Vibe hat. Ich habe keinen Plan, wie es funktioniert, aber ich habe es jetzt nur gelesen. OPenPen. Hast du davon schon gehört?
OPenPen, ja, ja. Aber ich habe mich nicht genug eingelesen, um jetzt das sauber erklären zu können.
Ich auch nicht, leider. Hätte man mal machen sollen. Aber ja, hat alles immer so einen Artsy-Touch, ne?
Ja, Artsy-Touch, er ist ein Künstler at heart und hat eine sehr einzigartige Kombination aus kommunikativen Skills und auch sehr rationalem Denken und sehr strukturiertem Denken, aber eben auch diesem Künstlertum. Und darum auf jeden Fall jemand to watch, auch was er die nächsten 6 Monate macht und auf jeden Fall für mich auch einer der Gewinner der letzten 6 Monate.
Ja, definitiv.
Ja, Jack Butcher, Checks, cooles Projekt. Wenn wir jetzt weitergehen in der Timeline, wir hatten jetzt 2 Persönlichkeiten, wir hatten Luxury Brands. Ich weiß nicht, in welch Nike, Adidas, natürlich hatten wir auch letzte Folge schon ein bisschen vertieft, waren auch sehr aktiv. Ist da für dich was rausgestochen nochmal, so wenn du jetzt Zeit zurückdrehst?
Ich glaube, da müsste ich jetzt das, was wir sowieso schon im letzten Podcast aufgerollt haben, wiederholen. Daher einfach die letzte Folge anhören. Da reden wir ja wirklich sehr, sehr intensiv über diesen Vergleich und die verschiedenen Arten der Strategien, aber das würde auch den Rahmen jetzt hier sprengen.
Cool. Dann guckt euch die Folge an, aber Adidas und Nike haben auf jeden Fall sehr viel gemacht. Bei Adidas gab es einen Rebrand. Der NFT-Projekte im März. Dot Swoosh war natürlich das große Projekt, was im Januar gestartet ist bei Nike und wo wir in der letzten Folge auch den Schuh ausgepackt haben. Auf jeden Fall würde ich sagen, kann man schon auch eher die Brands mit Momentum im NFT-Space mitnehmen. Wir hatten als Pendant dazu natürlich auch den Porsche-Drop, so ein bisschen sinnbildlich für den Zeitgeist im Dachraum Und hier, was die deutsche Marke, der deutsche Autohersteller eben auch in Form des NFT-Drops gemacht hat. Hast du hier nochmal deine Gedanken zu? Ist es jetzt immer noch in Hindsight ein Fail? Passiert da noch was? Gibt es Updates zu NFTs?
Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als Fail bezeichnen. Ich glaube, im Momentum selbst, also in dieser einen Woche, wo Mintpreis bekannt wurde und der Drop stattgefunden ist und dann auch noch die Supply gekappt wurde, war schon uncool. Wir dürfen aber nicht vergessen, wie Krypto-Twitter immer auf all diese Sachen reagiert. Und bei dem Input, was ich von Leuten bekommen habe, die sich da eingekauft haben und immer noch Holder dessen sind, höre ich eigentlich eher positive Dinge raus. Und kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da sehr, sehr viele Learnings gemacht worden sind. Und was super wichtig ist, also ich gehe nicht davon aus, dass jemand, der sich da zum ersten Mal so krass positioniert, auch mit so einer Idee, da von Anfang an alles richtig macht. Dementsprechend will ich es nicht als Fail bezeichnen. Aber muss auch ehrlicherweise sagen, natürlich klar, Winner und Momentum haben sie dadurch nicht erreicht. Wer das vielleicht getan hat, und da bin ich noch nicht allzu tief drin, weil es so viel davon nicht gibt. Ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast schon mal darüber gesprochen haben, aber Mercedes hat ja auch jetzt eine Art Web3-Studio oder Web3-Plattform. Mercedes-Benz NXT heißen die. Website auch super clean. Mega geil, und wenn du ein bisschen runterscrollst, fallen zwei Sachen auf. A, haben die eine sehr spezielle Art und Weise, ihr Ecosystem zu beschreiben. Und B, das Core-Team, da siehst du nur Profile-Picture. Und zwar auch geile Kollektion. Und ich muss auch sagen, für alle, die das jetzt hören, ich bin vielleicht auch ein bisschen biased, weil die Jungs saßen schon bei uns im Hub. Und wir haben uns ein bisschen länger mit denen unterhalten. Und
wer sind die Jungs?
Das sind drei Jungs aus einer eigentlich Agency. Lass mich ganz kurz, bevor ich jetzt den Namen falsch ausspreche, die TLGG. Und haben schon vor einem Jahr meines Wissens nach angefangen, mit Mercedes genau darüber zu sprechen und sich sehr, sehr viel Zeit gelassen, auch ein gutes Setup zu finden. Denn auch von Mercedes ist es schon gemeint, da auch langfristig reinzugehen und sich natürlich nicht die Füße und Hände zu verbrennen oder die Räder zu verbrennen, keine Ahnung, Wortspiel, sich da was kaputt zu machen, sondern wie kann man eine Struktur schaffen, die auf verschiedenen Ebenen verschiedene Zielgruppen anstiftet oder anspricht und dann aber auch noch Leute incentiviert, Teil der Community zu sein und auch zu co-createn, wie man es so schön sagt. Und lass mich ganz kurz vielleicht mein Screen teilen, das macht es vielleicht sogar einfacher, um einfach nur ganz kurz zu erklären. Und zwar, wenn man jetzt auf die Website geht, hat man halt hier dieses Ecosystem. Und da gibt es einmal die Core Collection.
By the way, Ecosystem ist wahrscheinlich so mein Wort von 2023. We're building an ecosystem. W3-Ecosystem, Mercedes-Ecosystem, Porsche-Ecosystem. Auch wir, ich denke auch immer bei Notus, wir sind ein Ökosystem.
Weißt? Dieses Wort ist auch schon bisschen abgenutzt. Ich meine, ich muss mich damit reinziehen.
2022 war es Alignment, war das Wort des Jahres.
No,
jetzt Align.
Ich würde sagen, für 2023 absolut Ecosystem und Co-Creation.
Ja.
Ja, das ist, also deswegen, es tut mir leid, ich benutze das Wort auch und wir mit dem W3-Fan stehen natürlich auch total dazu. Aber ja, es ist natürlich auch ein bisschen abgenutzt. Aber es stimmt wirklich, die bauen sich da ein Ecosystem auf und ich würde es einfach ganz kurz erklären, weil ich das super spannend finde. Und wenn du offensichtlich nicht weißt, wovon ich spreche, dann auch noch nicht im Podcast darüber diskutiert haben. Und zwar bei dem, was ich jetzt einfach gelernt habe, auch durch die Konversation mit den Jungs, ist, dass Mercedes es sich in irgendeiner Art und Weise zur Aufgabe gemacht hat, sowohl Autoliebhaber und Liebhaberinnen im digitalen als auch im physischen Raum abzuholen und klar irgendwo ins Web 3 zu onboarden, aber dass er auch bewusst lieber ein bisschen langsamer und bedacht, als jetzt den Megadrop rauszuhauen, und haben sich da eben überlegt, wie kann man das am besten machen, und haben einmal in die Mitte ihre Core Collections gesteckt. Die werden direkt von dem Web 3 Studio von Mercedes selbst und unter der Marke von Mercedes-Benz geplant, entwickelt und verwaltet und erzählen, sie haben es mir so, also sie erzählen eine Art Geschichte, die aufeinander aufbaut. Also wenn man das vielleicht jetzt vergleichen müsste, würde ich sagen, Adidas macht das gerade auch mit ihrem Als-Projekt. Die bauen gerade eine Story von diesem Ape in diesem Motel auf und man kann eben auf verschiedenen Ebenen mitwirken. Wird vielleicht weniger so krass spielerisch sein, aber so wie ich es verstanden habe, sollen diese Drops irgendwie aufeinander aufbauen. Sprich, Storytelling von der Brand steht im Vordergrund. Und dann eine Ebene drunter sind die sogenannten Satellite Projects, die eine Art auch eigenständige Aktivitäten sind mit einem etwas kleineren Umfang, meistens dann auch mit Partnerschaften, um eben auch andere Zielgruppen nochmal mit anzusprechen, aber auch so ein bisschen losgelöst von den Core Collections zu sagen, wir möchten uns einfach auf verschiedenen Ebenen verwirklichen und da eben mit den Leuten wahrscheinlich zusammenarbeiten, die in dieser Industrie mit am besten sind und am besten funktionieren. Und dann gibt es noch die letzte Phase und kann ich meistens nicht so gut aussprechen, die Peripheral Phase, wo es eben um Drittanbieter geht, die einfach die Marke und das Logo verwenden. Und da hatten wir zum Beispiel auch auf der W3 Vision letztes Jahr diese fette G-Klasse stehen, die eben aus, wenn man es einordnen müsste, aus so einem Projekt entstanden ist.
Und da ist jetzt in der Timeline, wo stehen wir gerade? Wie kann man noch partizipieren? Wie kommt man rein?
Würde ich mich mal auf Twitter erkunden. Denn ich weiß, dass die vor 2-3 Wochen mal einen Drop hatten. Sicherlich aus der Core Collection, aber weiter noch nicht wirklich viel. Und das finde ich so interessant, man kriegt das halt gar nicht mit. Also ich habe es jetzt nirgendwo fett in irgendwelchen Schlagzeilen gelesen, was die da machen und mit wem sie da zusammenarbeiten, haben aber sich da den ein oder anderen bekannten Künstler genommen und gemeinsam ein Projekt gemacht. Ich kann es nur gerade echt nicht wiedergeben, weil es bei mir tatsächlich nur bedingt angekommen ist, was irgendwie auch für sie spricht, dass sich nicht groß auf die Glocke zu hängen und irgendwie berichten nicht so viele Leute darüber, was aber vielleicht auch diesen Vorsprung mit sich bringt, da auch erstmal in der Community anzudocken und herauszufinden, wie das funktioniert, wie solche Dinge ankommen und wie man eben auf Basis dessen aufbauen kann.
Okay, das heißt, du bist jetzt erstmal optimistisch, da kommt was Cooles.
Ich habe sowas zumindest noch nie gesehen. Ist immer eine Frage, ne? Wenn das im Rahmen von Nike.swoosh ist und so ein Vibe hat und erschwinglich ist, dann definitiv. Das hat aber für mich immer dann eigentlich eher die Intention, wie du es auch vorhin mit deinem beschrieben hast. Da geht es ja gar nicht darum, beim Kauf zu hoffen, dass man das irgendwann für ein X weiterverkaufen kann, sondern weil man Bock hat auf die Story und auf die Brand. Wäre in dem Fall interessant für mich, aber jetzt auch kein No-Brainer. Wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich es aber machen. Also einfach allein nur, ich glaube, da wurde sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt und ich würde mich freuen, wenn man da irgendwie mitwirken kann.
Alright, also Mercedes Studio. Yes, bleib gespannt. Kannst ja auch mal die Jungs fragen, ob sie uns das mal pitchen wollen live im Podcast oder vorstellen möchten.
Super. Schreibe ich mir auf. Sehr super.
Wenn wir hier die ganzen Insider-Infos auch rausbekommen, natürlich. Okay, Mercedes Studio. Wir bleiben gespannt. Wir haben jetzt ein paar Autobrands begutachtet, Vicky. Und auch angeschnitten, ich habe es gesagt, bei Frank D. Gods, so ein bisschen dieses Thema, ey, alle machen auch Medien. Einer unserer meistgehörten Podcasts tatsächlich, Shoutout, war mit Philipp, ich habe jetzt den Nachnamen nicht mehr.
Philipp Nastali.
Nastali.
Ja.
Von Chapter.
Ja.
Top-Folge, da ging es um das Medienhaus der Zukunft, baut Web3 und AI. Und eben auch bei Frank D. Gods das Thema, ey, da geht es sehr viel um Medien, um eigene Formate, um IP. Wir erinnern uns, es war dann der Fail, das war letztes Jahr schon mit Moonbirds, als sie die IP-Rechte freigegeben haben, dass jetzt eigentlich jeder die nutzen kann. Ich habe die sind zu CC0 geswitcht. Und das Thema IP ist unglaublich relevant im Space. Und da auch eben als Überthema, was du nochmal mitgenommen hast, um das zu vertiefen, wenn wir schauen, so was für IP, was für Brands gibt es im Web3-Kosmos, die echt coole Dinge umsetzen, die viel Momentum haben. Da ist Doodles sicher eines der ersten Projekte, was heraussticht. Wir erinnern uns, Pharrell Williams war ja dazumals auch angekündigt, war eine große News, hattest du auch im Newsletter drin, als Chief Brand Officer oder sowas in die Richtung von Doodles. Ist er jetzt noch dabei? Oder war das nur?
Er ist meines Wissens noch dabei, aber ich glaube, das ist eher so eine Advisory-Rolle. Ich habe keine Ahnung, wie tief der da wirklich drin steckt. Und,
ich stelle mir so ein All-Hands-Meeting vor, led by Pharrell.
Ja, safe. Irgendwie so in die Richtung, aber hat natürlich in dem Moment auch super gut gepasst und auch die mediale Aufmerksamkeit erreicht, die sie sich wahrscheinlich dadurch auch gewünscht haben. Also schon sehr, sehr interessant.
Und Doodles hat gesagt, Vicky, dass sie eben nicht mehr nur oder überhaupt als NFT-Projekt wahrgenommen werden möchten, sondern repositionieren sich. Wohin, Vicky? Was ist denn die Vision von Doodles? Was können wir davon lernen und was bedeutet das für die Industrie? Was ist passiert bei Doodles? Ja,
fand ich erstmal einen sehr starken Move und auch sehr, sehr passend zu eigentlich allem, worüber wir vorhin gesprochen haben. Von wegen, es geht jetzt eigentlich nicht mehr um die klassischen NFT-Projekte, sondern das, was du als Marke oder als, jetzt kommt wieder das Wort Ecosystem, aufbauen kannst. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man das wirklich so als Tagline nach außen trägt und sagt, ey, wir sind nicht mehr länger ein NFT-Projekt, wir wollen jetzt ein Web3 Media Studio werden, eine Brand, eine IP aufbauen, haben da wahrscheinlich viele Leute aus dem nativen Space erstmal abgeschreckt, aber rein Business getrieben, super smart. Die wollen halt eher in so ein Media Franchise rücken und das macht natürlich nicht bei allen Sinn, aber die haben fairerweise auch einfach eine sehr, sehr gute Grundlage. Auch einfach rein visuell finde ich das unglaublich gut und unglaublich passend, wenn man das nicht noch in irgendeiner Art und Weise ausnutzt und sich so ein bisschen in die Richtung, das, was Disney am Anfang auch machen wollte, eher zu sagen, okay, wir möchten uns in Form von, keine Ahnung, kann jetzt erstmal alles sein, Comics, Film, Video, Serien, Spielkarten, digitalen Spielkarten, I don't know, eher da positionieren. Wahrscheinlich dadurch auch eine jüngere Generation ansprechen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, da aber trotzdem auf viel mehr Menschen stoßen, die das cool finden und jetzt nicht darauf schauen, okay, woher kommt das eigentlich, sondern eher die IP daran richtig feiern. Was ich dann immer ein bisschen kritisch finde und nicht so ganz verstehe, also wie das funktioniert im Backend, ist halt, was passiert mit all den Leuten, die sich da halt vorher das NFT gekauft haben, wo es dann wahrscheinlich im Backend nicht heißt, du kannst jetzt, wenn wir deinen Doodle da verwenden, da proaktiv mitverdienen. Also ich bin mir sicher, dass das regulatorisch nicht gegeben ist. So war das ja auch bei VeeFriends damals, als Gary Vee seine NFTs zu Spielzeugen gemacht hat. Und es im Endeffekt natürlich vielleicht auch so rein aus dem spekulativen Gedanken da abgab vom Floorprice. Aber im Endeffekt, wenn jetzt mein VeeFriends-Charakter genutzt werden würde, ich ja eigentlich nichts davon habe, außer zu sagen zu können, dieses Spielzeug, was jetzt bei Toys R Us steht, das ist mein NFT, Leute. Ich besitze dieses NFT. Ich weiß halt nicht. Da gibt es diese Connection noch nicht so. Aber ich glaube, da sind wir einfach auch noch nicht an dem Punkt, wo genau das und dieser Übergang und diese Connection ausgereift ist. Aber long story short, in einer Marktphase wie dieser, eher diesen Weg zu gehen, als zu sagen, ja, wir machen jetzt weiter einfach Community-native Web3-Themen. Und zwar nicht auf so einem Frank Degots-Level, sondern auf einem Level, wie es 2021, 2022 gesehen, weil ich glaube einfach nicht, dass es funktioniert. Und um diese ganze Marke weiterhin am Leben zu halten, müssen eben auch NFT-Projekte diesen Weg gehen. Und ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, aber wir hatten jetzt auch schon von zwei größeren NFT-Projekten einfach die Pitch-Decks auf dem Tisch. Also, dass die jetzt auch Geld raisen.
Tell me more.
Ich darf sicher nicht die Namen nennen. Okay. Aber es sind Projekte, die auch in dem Hype groß geworden sind, die immer noch, man kennt sie noch, also zumindest.
Deutsche Projekte?
Nee.
US?
Das ist ein US-Projekt.
Pitch Deck auf Englisch.
Ja. Und auch musst du dir vorstellen, Calls mit PFP-Gesichtern.
Das sind die, echt sich jetzt? In diesem,
ja.
Die sind so auf die Calls gekommen.
Ja. Also, wie gesagt, deswegen will ich keine Namen nennen, aber habe ich jetzt natürlich intern auch alles so mitbekommen und konnte das zumindest auch mitkommentieren, weil ich diese ganzen Projekte ja auch früher analysiert habe. Aber auch die schauen einfach gerade, wo sie bleiben und sind dann eben auch bereit, VC-Money zu raisen und eben nicht nur durch die NFT-Verkäufe, die jetzt auch ein Stück weit her sind und die Royalties, die wahrscheinlich auch nicht mehr tragen können, sich weiter zu finanzieren. Und im Endeffekt,
erklär mal so, wir haben diese NFT, du musst jetzt nicht den Use Case oder die Nische preisgeben, aber erklär mal so das Businessmodell dieser NFT-Projekte bis dato. So, wie haben die Cash gemacht, grob? Und warum wollen die jetzt raisen? Was wollen sie mit dem Geld anstellen?
Also ich glaube, so wie jedes NFT-Projekt früher Geld gemacht hat, und ich pauschalisiere jetzt hier einfach mal extremst, ist, hey, wir haben eine Vision, wir sind eine Community, wir stehen für etwas und unsere Art sieht auch noch ganz cool aus. Du kannst dich mit dem, was du bekommst, dann in irgendeiner Art und Weise auch hoffentlich identifizieren, benutzt das als Profile-Picture und bist Teil dieser Community und kannst dann vermeintlich vielen Sachen mitwirken, und das ist unsere Roadmap. So. Das war so der klassische Sales-Pitch, den eigentlich so gut wie alle hatten. Also auch
das waren PFP-Projekte, auch die mit euch gequatscht haben.
Die Bored-Apes waren ja früher nicht anders. Die waren halt einfach nur zuerst da. Und hatten dann die finanzielle Kraft und Stärke, da auch wirklich krass weiter mitzuwirken und all diese wirklich geisteskranken Sachen, die gerade auch weiterhin aufbauen, möglich zu machen. Aber so haben es eben viele andere auch gemacht. Und wie sie sich meistens dann auch weiterhin finanzieren konnten, ist natürlich A, durch die First Sales, die wahrscheinlich das meiste Geld eingebracht haben, aber eben auch durch die gegebenen Royalties, die, I don't know, meistens bei, ich glaube, roundabout 5-10% lagen. Was ich immer ein bisschen tricky finde, wenn du die Leute eigentlich animieren willst oder low-key animieren willst zu traden, weil durch diese Trades halt auch immer Rückflüsse auf die Core, auf das Core-Team zurückfällt oder es bei sehr, sehr dezentralen Projekten in irgendeine Treasury fällt, aber nichtsdestotrotz willst du ja irgendwie, dass die Leute anfangen, dann, also im Worst Case, die auch weiter zu verkaufen. Das macht für mich diesen Community-Gedanken irgendwie kaputt. Und grundsätzlich, Community heißt für mich nicht, dass sich Leute irgendwas einkaufen, die nicht dieselben Interessen haben. Also das ist bei den meisten Projekten super, super schief gelaufen und das würde ich auch nicht unterstützen. Ich glaube, jetzt gerade bilden die sich gerade erst so richtig. Also ich glaube schon, dass die Leute, die so ein D-Gods halten, da bestimmt in irgendeiner Art und Weise sehr viele Gemeinsamkeiten haben, weil sie jetzt nicht unbedingt gerade noch im Hype mitwirken. Aber das ist so on a baseline das, was sie alle machen. Und am besten wurde es, wenn es dann Airdrops gab, weil dann gab es nochmal so einen zusätzlichen Revenue-Stream von der First Collection.
Das ist wirklich so das klassische Playbook. PFP, cool vermarkten, Hype auslösen, irgendwie eine Brand aus dem Nichts heraus beschwören. Dann kaufen sich die Leute ein, auf einmal ist Handelsvolumen da, der Preis steigt, der Hype wird größer. Ich denke auch gerade so als Konsumenten ist, ich denke echt dieses Reputationsthema schon auch sehr, sehr relevant. Also eben, du hältst PFPs und kriegst halt mehr Follower dadurch und dann followen sich noch die Leute aus der Community und vertreten im Idealfall dann auch noch ein paar gewisse ähnliche Werte oder feiern halt die Person hinter dem Projekt, wie zum Beispiel Frank T. Gods. Dann hast du das, dann wird geairdroppt, nochmal ein bisschen mehr und dann ist immer so, alright, und jetzt sehen wir, wo es hingeht.
Ja.
Ist das auch der Stand der beiden Projekte, die bei euch racen wollten?
Also, die meisten...
Womit flexen die? Was ist das Momentum, was sie auch so pitchen? Warum man da investieren
soll? Die flexen mit, wie viel sie schon an Revenue eingenommen haben meistens.
Also wir haben so viel Geld gemacht durch NFT-PFP-Sales, darum sind wir geil.
Das funktioniert halt wahrscheinlich in so, ich sag mal, den klassischen Venture-Cases, wenn du ein Produkt hast, was du halt verkaufen kannst oder wo du halt Geld über eine Subscription reinbekommst, aber nicht über dieses etwas andere Business-Modell. Da finde ich es irgendwie schwer zu sagen, ja, wir haben so viel schon verkauft, ist vielleicht ein guter Aufhänger, aber bedeutet für mich noch nicht, dass dieses Projekt weiterhin irgendwie profitabel ist oder ein Produkt hat, was viele Leute anspricht. Das ist jetzt erstmal nur die Summe, die wahrscheinlich im Hype entstanden ist. Und jeder, der sich ein bisschen in dem Space auskennt, weiß das auch. Und was der Pitch von den meisten tatsächlich ist, also erstmal flexen in Anführungszeichen, mit wem sie kollaboriert haben. Und da sind schon, ich will das gar nicht so krass runtersprechen, weil da sind ja auch coole Sachen dabei. Aber nichtsdestotrotz stehen sie jetzt trotzdem hier und können sich mit den ganzen Strategien, die sie vorher gehabt haben, einfach nicht mehr, ist auch sicherlich der Marktphase zu schulden, aber selbst finanzieren und wollen sich jetzt meistens als Ecosystem-Media-Franchise, genauso wie Doodles es auch gemacht hat, also in diese Richtung verkaufen. Was aber auch bei den meisten sicherlich nicht so schlecht ist. Also es gibt ja schon Projekte, wo ich sage, okay, ich bin jetzt die Letzte, die sagt, die Art sieht cool aus, aber ich kann mir dann eher das in so einem Kontext vorstellen, in dem es einfach, und das darf man nicht überschätzen, Gaming, Kids, Serien, animierte Sachen, Mangas, I don't know, das sind auch Milliardenmärkte. Und da würde ja quasi, müsste man eine IP nicht aus dem Nichts schaffen, sondern sie ist ja einfach schon da. Die ganze Story und der Vibe und wie kriegst du es in Web2-Publikum geprügelt, so nach dem Motto.
Okay, das heißt, auch die Projekte, die bei euch gepitcht haben, es geht eigentlich so in die Richtung, wir wollen jetzt Medienhaus werden, verschiedene Formate, Community Interactions, die halten schon NFTs, machen dann Events dazu und eigentlich wirklich so dieses OMR, W3 Vision, vielleicht auch Notus, Chapter, so ein bisschen alle diese Media Ecosystem, dann gibt es irgendwie noch einen Venture-Arm, dass irgendwie Projekte incubated werden. Es ist also sowieso, ich weiß nicht, wie du das siehst, wie du das wahrnimmst, aber so in diesem Twitter Space, wenn ich so ein bisschen beobachte, so die Trends, ne? Also wir hatten erstmal so die letzten 10 Jahre natürlich diesen Unternehmertum-Film, so starte was, Startup, Venture Capital, dann kam so ein bisschen diese Freelance-Wave, ganz stark jetzt gerade die Solopreneur-Wave, ne? Ein-Personen-Businesses, wo du viel machen kannst. Wir haben da so jemanden wie levels.io auf Twitter, der unglaublich Gas gibt und eine große Bekanntheit auch hat. Wir haben ole.eth mit dem schnellst wachsenden AI-Newsletter, der sehr viel auch Solopreneur-Content macht, AI-Content, davor Krypto-Content, der uns auch bald gegebenenfalls bei einer Session hier beistehen wird. Das heißt, wir haben so diese Schiene und was ich gerade wahrnehme, so die nächste Welle ist die Welle der Holdcos, der Holding-Companies, der Venture-Studios. Also alle wollen jetzt eigentlich so sagen, hey, wir bauen eine Marke, wir bauen eine Community, die wir über Content und eine Nische anziehen. Und wir gehen eigentlich Community und Content first und dann bauen wir Lösungen für diese Community. Wir identifizieren Probleme und bauen Lösungen für diese Communities. Und wo NFTs hier ins Spiel kommen, kann sein beim Community Building selbst. Eben, du hast einen NFT-Launch und onboardest so Leute in deine Community und machst dann vielleicht ja All Hands mit den Community-Membern, hast gewisse Benefits, die halten NFTs, die auch Wert haben, machst Airdrops, all das Zeugs. Aber schlussendlich dieses Ökosystem mit Media und Brand, NFT-Ownership an dem, was abgeht, Probleme, die in der Community identifiziert werden, die wiederum Business Cases hervorrufen, dann kann es dann sein, dass du einen Agenturarm hast mit Dienstleistungen, kann sein, dass du dann ja, SaaS-Tools baust, Newsletter launchst, das eigene Projekte oder Produkte, Milk Road war ja ein Newsletter-Projekt von Sean Puri, also ein Venture, was er inkubiert hat und so dieses Holding Company Venture Studio Playbook ist so ein bisschen die neue sexy Welle gerade, die ich wahrnehme und die auch mich ein bisschen inspiriert, wenn ich denke, wie würde ich denn auch an Firmenaufbau rangehen, gerade wenn ich jetzt vielleicht nicht den klassischen VC-Weg gehen möchte von Beginn weg. Ja. Keine Ahnung, nimmst du das auch so wahr? Ich meine, bei euch geht es ja auch in die Richtung, oder? Ein bisschen. Bei euch nochmal ein bisschen anders, weil ihr habt halt auch einen richtigen Venture Capital Fund, gell? Ja. Mal anderes, ja. BaFin und Co. Aber nimmst du das auch wahr?
Ich glaube, wir sind auch einfach biased und absolut in unserer Bubble, ne? Also ich glaube, vor allem du blickst da nochmal als, ich nicht mal Außenstehender, aber viel mehr Touchpoints auch zu diesem, was sind gerade für Trends, worüber sprechen die Leute auch, so ein bisschen abseits von unserem Fokus, bist du da wahrscheinlich ein bisschen besser aufgestellt. Aber ich habe halt wirklich das Gefühl, dass gerade so unglaublich viel passiert, auf verschiedensten Wegen und es wahrscheinlich, und ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner böse, aber es wahrscheinlich noch nie so einfach war, sich an solche Trends auch zu hängen und sich selbst da zu positionieren. Und das meine ich eher aus einer, mittlerweile sind ja alle Tools fast schon for free. Wir haben sowas wie ChatGPT. Du kannst, wenn du etwas interessant findest, ich glaube, das Einzige, worüber du springen musst, ist deinen eigenen Schatten. Wenn es dann heißt, ich muss jetzt mal was posten oder ich muss jetzt mal hier in diesen Twitter-Space springen. Aber ich spreche jetzt erstmal hier vom deutschsprachigen Raum, schon davon überzeugt, dass du, wenn du Bock hast, was zu machen, mittlerweile sehr, sehr viele Tools und kreative Wege hast, dies dann auch in die Wege zu leiten. Und daher, das ist so die eine Seite und die andere ist ja wirklich proaktiv Tech-Trends. So, ich mache das erst seit ein bisschen mehr als 2 Jahren. Und habe gefühlt, und ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber so verdammt viel gesehen. Und auch allein schon irgendwie jetzt in dieser Episode, wir machen eigentlich immer nur Jahrestrendwenden, aber jetzt irgendwie nochmal darüber zu sprechen, was eigentlich im letzten halben Jahr passiert, weil unabhängig von der Marktphase wir trotzdem so viele technologische Sprünge haben, die jetzt auch auf einmal anfangen, und das finde ich am allerspannendsten, so ein bisschen miteinander zu kombinieren. Also das, für mich ist AI nicht maximal losgelöst von Web3, sondern das sind alles Themen, auch Mixed Reality und all die Sachen, die jetzt irgendwie über die viele Leute sprechen und posten und schreiben, dass sie in irgendeiner Art und Weise ihre Wege zusammenfinden werden. Und ich versuche eigentlich nicht mehr so diesen Vergleich mit dem Internet zu machen, weil ich dann doch irgendwie glaube, es gibt immer Gemeinsamkeiten und so gemeinsame Züge, aber letzten Endes sind das einfach nochmal völlig verschiedene Technologien und Cultural Shifts. Aber allein nur so, was mit dem Internet alles noch passiert ist, also so IoT zum Beispiel, Internet of Things, dass Sachen miteinander verbunden sind, würde ja jetzt nicht jemand direkt sagen, ah ja, klar, als seit Social Media existiert und es diesen Internetboom gab, kam das auch dazu. Das ist einfach so eine, es gehört irgendwie dazu, weil das Internet als Infrastruktur benutzt wird, um Sachen miteinander zu verbinden. Aber long story short, so, ich sehe das auch so ein bisschen auf Web 3. Ist vielleicht auch immer sehr positiv, optimistisch, aber ich finde es einfach geil, dass wir Technologie verstehen. Und für mich macht das alles in Kombo in der Zukunft dann auch irgendwo Sinn.
Ja. Ja, wenn es spät abends um 12 Uhr, 24 Uhr mal eine Whiteboard-Session gibt, dann macht auch alles Sinn in meinem Kopf. Und dann, dann am nächsten Morgen wache ich auf und gehe über das Whiteboard und denke so, ja, aber erstmal müssen wir Schritt 1 von 2000, ne?
Ja, absolut, absolut. Okay. Das
umsetzen.
Da sind wir noch ein bisschen weit davon entfernt. Also vieles, über das wir gerade gesprochen haben, ist immer noch so ultranischig, dass klar musst du dir den Mut zusprechen und zu sagen, das kommt noch alles, aber man muss natürlich auch mit anpacken und das auch vorantreiben und nicht einfach warten, bis es andere machen.
Auf jeden Fall. Und ich meine, du sagst, wie viel passiert ist, die ganzen Tech-Trends, was du in 2 Jahren erlebt hast. Wir haben hier einen 6 Monate Recap geplant und 3 von gefühlt 9 Themen besprochen. Vielleicht können wir zum Abschluss, Vicky, hier nochmal einfach ein paar Headlines mitgeben, so was ist uns sonst noch aufgefallen, die so ein bisschen schneller durchsprechen. Um jetzt Frank Degott als Brücke zu nehmen, zum 3. Mal heute. Wir haben gesagt, dass er eben auch Bitcoin-NFTs, Bitcoin-Ordinals gedroppt hat. Und entsprechend Bitcoin-NFTs haben gerippt, ist die Headline in unseren Notes hier drin. Sag nochmal was dazu und vor allem, geht da noch was?
Ja, also der Hype fing, das haben wir jetzt auch hier in den Notes stehen, so ungefähr Mitte Februar an und basiert einfach auf einer Technologie, die es erlaubt, Datensätze auf die Bitcoin-Blockchain on-chain zu schreiben und abzubilden, was vorher nicht möglich war. Denn eine Bitcoin-Blockchain funktioniert anders. Die haben in der Regel keine Smart Contracts. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und gehypt war es, weil, und das ist diesen ganzen Web3-Degens super wichtig, ab dem Zeitpunkt, wo etwas auf der Bitcoin-Blockchain liegt, verankert und gespeichert wird, ist es A, on-chain, aber so richtig on-chain, weil es ist die Bitcoin-Blockchain, die irgendwo sicherste Blockchain der Welt, kann nicht gehackt werden und hat nochmal so diesen, es ist für immer verewigt, Gedanken. Und für viele Bitcoin-Maxis oder Leute, die sich eher auf dieses Ökosystem setzen, ist es halt super geil, weil du auf einmal neben dem klassischen Währungstransfer auch nochmal eine Handvoll andere Dinge hast, die du machen kannst. Klar ist sicherlich auch eingeschränkt, weil man darf nicht vergessen, die Blockchain ist immer noch langsam und so viel Speicherplatz gibt es da pro Block auch nicht. Aber so ein NFT mal da drauf zu packen oder mehrere NFTs in so einen Block zu packen, wie es jetzt eben Frank Degott gemacht hat, und dann im Umkehrschluss natürlich auf der anderen Blockchain zu burnen. Also was viele wirklich so symbolisch gemacht haben, ist, okay, ich nehme jetzt hier meine Degots-NFTs und ich burn die auf dem Ethereum-Netzwerk und erstelle eine Ordinals-Inscription. Also es gibt eigentlich nicht den krassen Touchpoint dazu, der ist nicht gegeben, aber es ist eher so metaphorisch gemeint, dass die jetzt auf der Bitcoin-Blockchain weiterleben und existieren. Und das ist ein Hype, der hat, ich glaube, wir hatten im Newsletter vor ein paar Wochen mal so eine Grafik, wo einfach Bitcoin-Ordinals, die haben alles auseinandergenommen. Ich glaube, deswegen passt das von der Headline auch ganz gut.
War auch, es ist immer auch spannend zu sehen, welche Themen bei uns auch organisch Traffic generieren. Ich meine, ein Podcast ist ein langsamer Wachstumsprozess. Mhm. Aber ich meine, als wir hier Bitcoin-NFTs in der Headline hatten auf YouTube, kann man auch, wenn man sicher noch mal 100-200 organische Aufrufe sehr schnell dazu, was sonst nicht der Fall ist bei diesem langen Format. Und darum war das auf jeden Fall auch sehr beliebt, hat auf jeden Fall auch Leute angezogen. Okay, du hast Inscription hier auch noch drin. Was hat das damit zu tun?
Da müsste ich jetzt, um komplett ehrlich zu sein, lügen und ganz genau wissen, worum es geht. Also im Sinne von, wie es technisch funktioniert. Aber im Endeffekt ist das, ein Pendant zu dem, was eben diese Inscriptions-Technologie auf der Bitcoin-Blockchain macht. Wie es genau funktioniert, I don't know. Soll aber auch so ein bisschen den Grundgedanken fahren. Man kann jetzt wirklich auch Sachen on-chain nochmal anders platzieren, weil die Kritik ja auch bei Ethereum ist, dass, obwohl das trotzdem eine sehr, sehr, ich sag mal, gute Blockchain ist, wenn man das so sagen kann, sind sehr, sehr große und viele Datensätze, auch der Einfachheit halber, auf dezentralen Servern gespeichert, wie IPFS zum Beispiel, was natürlich den Leuten immer noch so ein Ticken zu zentral ist, auch wenn ich der Meinung bin, dass man da irgendwo auch Abschläge machen muss, aber ETH-Scriptions würden eben nochmal verschiedenste Datensätze auf der Ethereum-On-Chain speichern können.
Okay, habe nicht viel verstanden, aber das ist ein spannendes Thema. Lass uns weitergehen. Wir gehen vielleicht über etwas sprechen, was ein bisschen Emotionen auch auslöst, und zwar Meme-Coins, PP, Bonk, Snack. Snack, das ist doch das, was auch unser Homie hier, Quinn, ja, der ist doch im Snack-Ecosystem auch drin, ja, gewesen.
Ja, es ist okay, Cardano Meme-Coins.
Meme-Coins waren in aller Munde und ein Phänomen, was wieder aufgetaucht ist in den letzten 6 Monaten, auf jeden Fall relevant, auf jeden Fall ein Highlight. Wie hast du es wahrgenommen? Kannst du es nochmal abholen zu Meme-Coins?
Ultra nervig. Also ich bin absolut kein Fan von Meme-Coins, weil der Grundgedanke ja der ist, meist die haben keine Utility und eigentlich ist niemand in dem Meme-Coin-Bereich dein Freund oder deine Freundin, weil das Ziel ist es ja, durch irgendwelche Hypes den Preis hochzutreiben und dann hoffentlich das Glück zu haben, im richtigen Moment ganz gleichzeitig mit vielen anderen an einen bestimmten Punkt zu kommen und dann eigentlich an die Leute unter dir zu verkaufen. Werden jetzt vielleicht einige die Köpfe schütteln und sagen, nein, das bedeutet mehr, da steckt ein bisschen mehr hinter. Für mich ist es genau das. Und bestimmt, wenn man da irgendwie smart ist oder sich irgendwelche Bots gebaut haben, die das machen kann, kannst du 100% auch unglaublich viel Geld mit verdienen, aber auch unglaublich viel Geld verlieren. Und ich bin nicht in den Space deswegen gekommen, sondern weil mich die Technologie so fasziniert hat und ich dementsprechend einfach nicht viel von Meme-Coins halte. Aber sagen muss, dass natürlich die Meme-Coins sehr, sehr oft auch ausschlaggebend dafür sind, dass A, irgendwie ein Netzwerk gepusht wird und dass dann doch irgendwo eine Aufmerksamkeit auf diesen Space fällt, egal wie sie erstmal behaftet ist. Und das ist so, wenn ich dazu was Positives sagen muss, das Positive.
Haben wir auch mit Max von Blockstories zugesprochen im Podcast, ja, wenn ihr euch da den Timestamp reinziehen möchtet zum Thema Meme-Coins. Aber auf jeden Fall eine spannende Erscheinung über die letzten 6 Monate. Wir hatten als Pendant zu Meme-Coins wenig Utility und sagen wir einer sehr neuen Schule, hatten wir auch natürlich die Bankenkrise als sehr relevantes Thema, was irgendwo natürlich auch sehr nah am Web3-Space dran ist. Es geht immer auch natürlich um Transaktionen, um Wertanlagen, um darum, wie wir auch wirtschaftliche Aktivitäten umsetzen und unser Vermögen verwalten. Und da gab es natürlich Silicon Valley Bank, das Desaster, Silvergate, Credit Suisse, meine Schweizer Bank, die von der UBS aufgekauft wurde für was? 3 Milliarden oder so? Ja, crazy. Klingt nach einem Schnäppchen. Und natürlich dadurch auch die Diskussion, die wir auch immer wieder vertieft haben, angefeuert durch Personen wie Balaji, dass eben eigentlich die ganzen kleinen Banken aufgefressen werden und die großen Banken, die wenigen großen Banken immer größer, immer fetter werden, too big to fail und so nah auch am Staat oder an der Nationalbank sind, dass hier eigentlich eine Zentralisierung der Wirtschaft stattfindet. Und im gleichen Zug die Inflation steigt, die eben kleineren Banken nicht mehr nachkommen, weil die Bonds, ich weiß nicht mal, was das deutsche Wort für Bonds ist, Wertpapiere, die der Staat aussetzt mit einer garantierten Rendite über längere Zeiträume.
Was versteht man unter Bonds? Anleihen.
Genau, also Staatsanleihen, die Banken gekauft haben, die nicht mit Inflation nachkommen und so die in Bedrängnis bringen. Da hat auch Balaji vorgeworfen, dass es vielleicht so orchestriert wird, um eben die Banken aus dem Spiel zu nehmen. Und dann hast du halt eine große Bank wie JP Morgan, die dann direkt to consumer eben vielleicht dann auch den virtuellen Dollar in Zukunft ausspielt. Dann gehen wir in das Thema CBDC, was immer mehr vertieft wird. Wir haben das neue Wire-System, was im Sommer eingeführt werden soll in Amerika, wo du direkt von der Nationalbank eben auch als Unternehmen, als Privatperson Geld kriegen kannst. Und das so sicher auch als eine Erscheinung, ein Thema, was mich auch eine Phase lang ein bisschen länger beschäftigt hat. Mittlerweile ist es halt auch nicht mehr top of mind. Das sind also alles auch oftmals Distractions, weil schlussendlich, ich will einfach bilden, ich will einfach coole Projekte umsetzen. Und da bringt es mir nichts, mich auch in Theorien zu verlieren. Hier und da in einer Podcast-Session mal auszuholen, abzuschweifen oder mal Balaji zuzuhören, was er gerade meint. Die De-Evaluierung des Dollars, des Euros, alles drum und dran, das sind Themen, die eben auch die letzten 6 Monate aufkamen, angefeuert durch eben den Bankencrash. Vicky, was noch beizufügen zu dem Thema?
Nee, du hast es sehr, sehr gut zusammengefasst. Und interessanterweise nur ein kleiner Kommentar dazu. Bankencrash hin oder her, aber Institutionen sind immer noch auf Krypto aus. Das merkt man jetzt mit dem BlackRock ETF. Weil der ETF von BlackRock, der jetzt gerade, ich weiß nicht, ob durchgeboxt ist das richtige Wort ist, weil ich glaube, mit der Marktmacht, die deutlich stärker als die SEC sind, so rein vom Lobbying und was alles unter BlackRock fällt. Aber dass das vielleicht auch der Grund sein kann, dass gerade die Preise hochgehen, also dieses Momentum der Institutionellen. Ich meine, Bitcoin ist jetzt wieder bei 30.000.
Nee.
Nicht?
Doch, nicht. Also, ich bin gerade so, nein, okay.
Ja, doch.
Momentum. Wieder mal, ich muss mal wieder Net Worth ausrechnen jetzt, wenn mein kleines Portfolio zu größtenteils in Bitcoin steckt.
Ja, das ist also, deswegen, wir haben irgendwie sehr, sehr negatives behaftetes Bild auf der institutionellen Seite, aber auch gleichzeitig schon Momentum auch darauf, dass gerade so ein interner Kampf zwischen der SEC und literally allen anderen im Web3-Space herrscht. Denn das Geile oder das, was ich schon sehr, sehr cool finde, ist, dass BlackRock das eben mit Coinbase macht. Also diesen ETF über Coinbase quasi bei Coinbase einkauft und das dann abbildet. Das ist schon
das gleiche Move, Coinbase, was Struggles hat mit SEC und vielleicht genau rausgehen das, möchte genau aus Amerika.
Das genau dieses gleiche Coinbase? Dieses gleiche Coinbase, ja.
Okay. Vielleicht bleiben sie doch.
Ja, who knows.
Du wolltest aber gerade noch was sagen, ich habe dich jetzt unterbrochen.
Nö, das war es eigentlich. Also genau das. Also ich will es auch gar nicht rausziehen, aber ich bin mal gespannt, was auf der Seite passiert. Ich kenne mich noch nicht ultra gut aus. Wir hatten da heute in unserem Stand-up echt lange darüber gesprochen, auch im Team, was das für Implikationen haben kann und wie wir als Fund auch mit diesem Wissen umgehen. Aber long story short, ich glaube, da dauert es erstmal noch ein bisschen, bis das regulatorisch irgendwie gekippt wird, aber kann mir vorstellen, dass jetzt auch auf der medialen Seite halt jetzt wirklich on a regular basis da immer wieder Themen aufpoppen.
Ja, ich finde es so lustig, gefühlt seit 2017 gab es immer wieder die Headline, die als Fakt verkauft wurde, hier diese Institution macht jetzt Bitcoin ETFs, macht jetzt einen Bitcoin Fund, Public Fund, und ich dachte irgendwie, das gab es schon und jetzt ist es irgendwie trotzdem der erste ETF. Das hat mich so verwirrt. Es war so, gefühlt seit 2017 habe ich diese Headline 20 Mal gelesen und hat jedes Mal ein Bullcycle ausgelöst.
Ich glaube jetzt, ohne das so gut zu wissen, gibt es ja den Unterschied zwischen, ich glaube, Spot und Futures, wenn ich mich nicht irre. Also sprich, du hast einmal, setzt du eher so ein bisschen auf den Bitcoin-Preis oder der Bitcoin-Preis wird eben durch diese ETF-Struktur irgendwie abgebildet, aber du kaufst kein Bitcoin. Und hier würde das bei im Rahmen von BlackRock bedeuten, und auch hier, ich habe es halt gelesen, es wurde heute darüber diskutiert, dass du dann wirklich, also rein theoretisch, BlackRock kauft Bitcoin über Coinbase, verwahrt die dann bei sich. Das heißt, du bist Teil eines ETF-Sparplans, der einfach über BlackRock geleitet wird, musst eigentlich nichts machen, besitzt theoretisch Bitcoin, die aber von BlackRock verwahrt werden und du da wahrscheinlich jetzt nicht so einfach flexibel deine Bitcoins von A nach B schieben kannst. Aber im Endeffekt ist so der Clou jetzt hier, dass wirklich Bitcoins gekauft werden und die Leute dann in dem Moment auch wirklich die Bitcoins besitzen oder beziehungsweise BlackRock in dem Falle.
Das ist das Geile, gell? Also wirklich über Coinbase ja auch wirklich hoffentlich auch 1:1, ne?
Ja.
Für jedes Invest.
Ja, genau. Ja, weiß ich nicht, aber
auch akkurat repräsentiert werden. Mhm. Nicht wie die Verschwörungstheorien zu Tether und Binance und das natürlich auch bei FTX passiert ist. Okay, ja, cool, bullish. Dann hoffen wir mal für Coinbase, dass sie das auch weitermachen können in Amerika. Und was haben wir sonst noch, Vicky? in der Pipeline, wenn wir jetzt hier nochmal so das Ganze abrunden. Wir haben Ticketing hier auch als Headline, hatten wir auch mal vertieft. Schon letztes Jahr Ticketmaster mit den NFT-Konzerttickets. Ist da schon was passiert? Kann man das schon nutzen? Oder ist es noch in the making? Hast du zu Ticketing noch Infos? Weil das auf jeden Fall ein Use Case, den wir auch mal in der Brainstorming-Session, glaube ich, so 30 Minuten Deep Dive gemacht haben, warum denn NFTs geil sind im Bereich Ticketing für Fluggesellschaften, ja, und wie man das auch nutzen könnte.
Also wie schon in den letzten Podcasts, Newslettern und allen möglichen Plattformen erwähnt, glaube ich, dass sich da gerade so auf einer Infrastrukturebene super viel aufbaut. Ich habe das Gefühl, super viele Airlines probieren sich da aus. Keine Ahnung, wo da jetzt irgendwie der Trend ist, aber wahrscheinlich auch die Flexibilität, einfach Flugtickets nicht irgendwie zu stornieren, sondern einmal weiter zu verkaufen. Aber gab jetzt zumindest in den letzten 2-3 Wochen jetzt nicht die Über-Updates. Ich finde, das ist einfach so ein Case, der super, super viel Sinn macht. Und es da, glaube ich, eher an Adaption fehlt, weil ab dem Moment, wo du halt Tickets, wo du sagst, deine Tickets sind NFTs, musst du erstmal sehr, sehr viele Leute damit abholen. Deswegen wird es wahrscheinlich erstmal so dieses, theoretisch geht beides geben. Du kannst dir ein normales Ticket kaufen, kannst es auch als NFT kaufen oder bekommst beides. Aber hast da natürlich nochmal super, super viel educational Arbeit zu leisten und auf der Ebene eben, dass da auch wirklich an alle möglichen Sachen gedacht wird, wenn du jetzt Konzerttickets als NFTs rausgibst, weil auf dem Beyoncé-Konzert füllen sich ganze Stadien. Das alles als NFT irgendwie abzubilden und eine stabile Infrastruktur beizubehalten und irgendwie zu schauen, dass da jedes Szenario abgedeckt ist, ist halt super schwierig. Also wahrscheinlich wird sich das erstmal so auf kleineren Projekten etablieren.
Bullish. Ich sehe den Use Case für Ticketing. Von auch hier wieder Collectibles, Prestige zu, ja, einem sehr liquiden, fluiden Sekundärmarkt sehe ich, da ist auf jeden Fall viel Potenzial da. Wenn ich jetzt hier die Headlines angucke, die wir noch haben, Vicky, ich würde nicht mehr zu krass vertiefen, sondern was spannend ist, ist auf jeden Fall auch das Solana Saga Phone, was Ende April gedroppt ist. Hast du es schon ausprobiert? Schon genutzt? Schon in den Händen gehalten? Nee,
noch nicht genutzt, noch nicht in den Händen gehalten, aber das große, große Glück, dass wir davon welche zugeschickt bekommen und in dem Zusammenhang halt auch ein Gewinnspiel veranstalten, also das Solana Raffle gemeinsam eben mit Allescoin Nichts Muss, Being Crypto und Block Stories. Da kann man auf die Website gehen und einfach durch, ich sag mal, ganz klassische Anmeldung, E-Mail kriegst du los, aber kannst, wenn du teilst, followst und all diese weiteren Aktivitäten on top, deine Chancen erhöhen, was ganz cool ist. Und genau, ich werde das dann auch nochmal verlinken, aber wir werden sonst auf allen anderen Channels auch darüber berichten. Und da bin ich halt super gespannt, weil ich würde super gerne mal in der Hand halten. Ich habe schon von Anfang an gesagt, ich bin Heavy iPhone-User. Es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass ich sage, jo, das ist jetzt mein Mainphone. Aber ich habe halt keine Vorstellung davon, wie so ein Web3-Telefon aussieht oder wie es funktioniert und was man damit machen kann. Deswegen wirklich GG nochmal an die, dass die da eben verschiedene Features, die sonst im Alltag stressig sind, da nochmal abbilden können.
Und es kann ja auch das, wo es bei mir ein bisschen Klick gemacht hat, ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich das Phone nutzen würde, um jetzt WhatsApp, Social Media oder E-Mails groß zu nutzen. Außer die E-Mails finden jetzt auch Wallet-to-Wallet statt. So ein bisschen Shoutout Ethermail. Aber wenn du sagst, okay, du hast da hier deine Seed Phrase vielleicht auch abgespeichert im Vault drin, du kannst hier Transaktionen über Fingerabdruck easy bestätigen und das ist so ein bisschen dein Key in die Web3-Welt und dann sehe ich halt das Handy auch mehr so als Key, als jetzt mein eigentliches privates Handy, sondern als halt mein Web3-Key, mein Schlüssel. Da finde ich es wieder geil, wenn du so diesen Fokus auch hast, was die Utility angeht und es nicht versucht, zu viel zu sein auf einmal. Also ich brauche jetzt hier keine geilen Apps sonst, irgendwie Spiele zu spielen oder eben jetzt in Instagram abzuchecken. Ja. Sondern mehr als Gateway in die Web3-Welt und so ein bisschen als die Wallet und so ein bisschen Transaktionsvehikel.
Würdest du dir kaufen?
Kriege ich keins zugeschickt hier? Was ist hier los? Das muss ich beim Gewinnspiel mitmachen oder wie?
Ja, muss auch beim Gewinnspiel mitmachen. Ich habe ehrlicherweise den Leuten aus meinem Team gesagt, macht man nicht mit, weil das kommt sehr, also es wird ja wirklich schon alles zufällig ausgewählt, aber wenn dann jemand aus unserem Team gewinnt, dann ist halt so, sehr shady auf jeden Fall in dem Moment.
Das würde nicht gehen. Ja, okay, ich brauche aber, ich dachte, das ist vielleicht Teil der Benefits hier, aber okay, dann halt erstmal nicht. Ich mache mal einen Kommentar darunter. Und vielleicht so als letzte Brücke und dann auch als Abschluss, auch einfach schnelles Update. Ich habe gesagt, so Solana Saga Phone eben so ein bisschen auch als Wallet, ein bisschen auch so als Hardware Wallet, Seed Vault Stichwort. Es gibt News zu Ledger, es gab ja dieses riesen PR-Desaster, was wir auch thematisiert haben in einer Folge.
Ja.
Guckt euch die Folge an, wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist. Es ging um ein Update, ein Firmware-Update, was jetzt impliziert hat, dass, ja, wenn du das machst mit deinem Ledger-Wallet, dass du jetzt, ja, potenziellen Hackerangriffen ausgesetzt werden könntest. Und der Grund, warum man so eine Ledger-Wallet hat, ist eben, weil, wenn sie nicht zum Internet connected ist, dass er dann auch 100% safe ist. Und eben das heißt, not your keys, not your coins. Und so eine Ledger-Wallet soll eben garantieren, dass auch deine Keys sind, die du besitzt. Darum schreibst du ja auch die Seed-Phrase von Hand runter. Und da gab es eigentlich immer eben Ledger und Trezor, gab es dieses große PR-Desaster. Und jetzt als Konter dazu hat jetzt Ledger eine Open-Source-Roadmap verkündet, um eben jetzt auch dieses eigentlich offen zu legen, was sie machen, zu open-sourcen, wie das Operating System funktioniert. Und sie starten hier eben mit Ledger Recover, um eben auch den Nutzern zu ermöglichen, dass sie das selber auditen und ja, jetzt auch gucken, okay, die ganzen Fragen, ich habe mir die ganzen Threads durchgelesen vor ein paar Wochen, ist es jetzt safe oder nicht? Guck selber in den Code, guck selber in die Infrastruktur, guck selber ins Operating System und mach dir eine Meinung zu. Und darum dieses Open Source Thema, jetzt so ein bisschen der Konter von Ledger, um das Vertrauen der Community zurück zu gewinnen. Hast du das mitbekommen, Vicky? Hast du da noch was bei zuzufügen?
Ja, ich habe es mitbekommen, aber habe jetzt auch nicht mehr, also ich bin einfach, irgendwie sind dann doch viele Fragen noch nicht so ganz beantwortet, weil für mich jetzt nicht so ganz rausgestochen ist. Das, was ja am meisten kritisiert worden ist, ist die Tatsache, dass Ledger einfach auf deine Wallet zugreifen kann, wenn du ein Update machst. Das heißt, irgendwie muss es ja schon die ganze Zeit da sein. Und ich will mich auch einfach vorsichtig ausdrücken, weil ich finde, ich benutze trotzdem ein Ledger und habe auch irgendwie das Gefühl, dass es dann doch immer so ein kleines Opfer gibt, was man trägt in dem Moment. Also dass so alles unglaublich decentralized ist, für mich eher eine Vorstellung, die zumindest in meiner Welt eigentlich nicht so gut funktionieren wird, zumindest nicht on scale. Dass die auf die Community gehört haben, finde ich erstmal krass. Also weil das ein Feature ist, was sehr, sehr wahrscheinlich erstmal so auf dem Enterprise-Level super viele Leute ansprechen würde und dadurch nochmal viele Revenue-Streams generiert werden könnten. Und da jetzt erstmal einen Step zurückzugehen und erstmal bewusst darauf zu verzichten, ist schon stark. Da trotzdem erstmal auf die Web3-Community zu hören. Aber ja, bin gespannt, weil ich verstehe auch deren Intention. Sie haben es gemacht, um eben viel mehr Leute anzusprechen und bremsen sich jetzt wieder darum aus. Also ja, frag mich einfach, was die sonst noch in petto haben und was sonst als nächstes noch mit dazukommt. Du bist mute, Marvin.
Das ist schon das Zeichen für gewesen, dass es time for the wrap-up ist.
Ja.
Wir hatten euch auf dem Laufenden, wenn es Neues gibt, zu Ledger. Wir wollen das aber auch nicht zu krass penetrieren, das Thema, weil so spannend ist es dann auch wieder nicht. Aber die Relevanz ist da. Ich habe ein Ledger, du hast, glaube ich, auch ein Ledger. Und da wollen wir schon wissen, ob das auch wirklich safe ist. Ich würde sagen, diese Folge ist safe. Haken dran. Ja. Das waren unsere Impressionen aus den letzten 6 Monaten. Gleiten wir auch hier noch über Events sprechen können, NFT Paris, NFT NYC, was abkommt. Also so ein bisschen dieses Event-Thema. VCon war ja wieder eine Edition. Ja. Ihr macht auch was mit V3 Vision im September. Viel mehr hatten wir nicht mehr, ne? Bored Apes hat noch Zeugs gemacht. Das war noch so ein Keyword.
Da kommt Pudgy aber Penguins auch was jetzt.
War so ein Phänomen.
Ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen angeschnitten und alles andere findet man in vergangenen Newslettern oder Podcast-Episoden von uns gemeinsam. Wir sprechen eigentlich über alles, was immer relevant ist. Kann sich da dem Titel entsprechend dann auch immer seine Nuggets raussuchen und ich bin einfach gespannt, was im nächsten halben Jahr noch passieren wird.
Let's go. In diesem Sinne, GG, coole Session. Lass uns hier ein Wrap-up machen und see you in the next one. Macht's gut.
Yes, bis dann.